Oh, mach das aus, bitte.
Es ist auch bemerkenswert, wie oft und motiviert hier im Deutschen Bundestag über Israel diskutiert wird. Bis zum heutigen Tag kenne ich keine einzige Resolution, kein einziges Papier des Deutschen Bundestages, wo die Islamische Republik Iran verurteilt wird, wo Menschenrechtsverletzungen im Iran verurteilt werden und vor allem die Rolle des Irans in der Region verurteilt wird. Darüber sollten wir uns Gedanken machen, wenn wir hier über Sicherheit und Existenz des Staates Israel reden. Vielen Dank.
Der Bundestag hat über die Annexionspläne der israelischen Regierung diskutiert und debattiert. Das könnten wir jetzt betrachten und uns anschauen, welcher politische Sprecher welche Haltung an den Tag gelegt hat. Eine Überraschung würde es nicht geben. Ich glaube, das ist alles schon vorhersagbar. Man könnte das vorher schon ein Drehbuch schreiben, wer sich wie äußern wird. Das ist im schlechtesten Sinne eventuell langweilig für euch. Nein, wir wollen uns in dieser Sendung oder in dieser Ausgabe des Podcasts mal anschauen, was das mit den Leuten in Israel eigentlich macht. Und wir haben das Glück, dass wir mit Leuten in Israel sprechen können, die in einem guten Sinne Influencer sind. Da wären Jenny und Elia Havemann. Beide sind in den sozialen Medien sehr, sehr aktiv. Elia hat zudem noch ein Buch geschrieben, das in Deutschland erschienen ist. Und das wird er gleich selber vorstellen. Wir sprechen mit Oliver Frankovic, der ebenfalls in den sozialen Medien und in seinem Blog regelmäßig aus und über Israel berichtet. Und wir haben ein Stück deutsch-jüdischer Online-Geschichte mit an Bord, denn Andrea Livnat, mit der wir sprechen, ist Herausgeberin von Hagalil. Und Hagalil.com kennen die meisten, die in Deutschland im Internet waren, schon. Ziel dieser Ausgabe ist es also, dass wir nicht über Israel diskutieren und philosophieren, sondern dass wir mit Israel sprechen und uns die Positionen dort anschauen und aus erster Hand und nicht aus zweiter Hand, wie das so oft gemacht wird. Denn die wahren Experten sind diejenigen, die in Israel leben, nicht diejenigen, die aus dem Wohnzimmersessel eventuell eine Meinung darüber haben. Deshalb halten wir uns auch mit Meinungen darüber zurück. Und werden auch kein Fazit präsentieren. Dieses zu bilden, das überlassen wir natürlich ganz euch. Was unsere eigene Haltung betrifft, ja, das ist schwierig. Ich glaube, ich halte es ein wenig, wie es Maxim Biller mal in einem längeren Text beschrieben hat. Der empfindet schon das Wort Solidarität als kleine Distanzierung. Und so ähnlich ist es auch, denke ich. Ich will nicht so distanziert wirken, dass ich sage, ich stehe hinter Israel. Was ja tatsächlich bedeutet, man fühlt sich nicht unbedingt sehr verantwortlich, sondern man steht irgendwo abseits. Ich glaube, dieses Verhältnis wird dadurch nicht richtig ausgedrückt. Da hat er recht. In seinem Text »Antisemiten interessieren mich nicht« fährt er fort, damit zu erklären, dass er erst durch den Staat Israel dazu in der Lage ist, das, was er macht, zu tun, nämlich frech und unangepasst zu sein. Und er muss sich bei niemandem anbiedern, denn er kann immer auf den Staat Israel zurückgreifen. Und ja, auch da ist etwas sehr Wahres dran, dass wir uns auf den Staat Israel verlassen können. Und umgekehrt ist es eine etwas andere Art Missverhältnis, denn wir haben gar nicht die notwendige Stärke, also Stärke in Anführungsstrichen, für den Staat Israel einzutreten. Das macht er ganz gut selber. Benötigt allerdings natürlich auch das, was man mit Solidarität beschreiben könnte, aber das Wort ist nicht ausreichend. Da müsste ein anderes Wort her. Mir fällt keins ein, vielleicht fällt euch eins ein, dass das Wort Solidarität so beschreibt, dass es keine Distanz ausdrückt.
Reden über Israel? Schwierig. Reden über die neuesten Pläne? Noch schwieriger. Ich mache es generell nicht mehr. Gar nicht. Ich bin es leid, dass ich seltenst gefragt werde, ob ich überhaupt eine Meinung habe, sondern man eine Meinung voraussetzt, die einfach angenommen wird. Aber im Gegensatz zu vielen Menschen in Deutschland fühle ich mich nicht kompetent genug, von draußen diese Komplexität zu be- oder gar verurteilen. Ich freue mich deshalb heute über unsere Gäste und darüber, dass sie etwas aus ihrer Perspektive erzählen und ich daraus lernen kann. Und danke dir, Chaim, vor allen Dingen für die Initiative und die Idee und dass du unsere Gäste ausfindig gemacht hast. Danke.
Ja, damit überlasse ich euch schon fast den Gästen.
Andrea, vielleicht möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erzählen, was du machst und wie lange du schon in Israel lebst und vielleicht auch ein bisschen über das Projekt, das, da möchte ich vorgreifen, jede kennt, die in Deutschland jüdisches Internet besucht hat. Hagalil, denke ich, kennt einfach jeder.
Hallo, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in dieser Folge dabei sein darf bei eurem tollen Podcast-Projekt. Ich bin schon 18 Jahre jetzt in Israel. Genau, 2002 bin ich hierher gekommen. Damals mit einem Stipendium. Ich bin Historikerin und habe damals meine Promotion geschrieben und bin dann für die Archivaufenthalte hierher gekommen. Ja, und habe dann hier meinen Mann kennengelernt und ja, bin dann entsprechend hängen geblieben sozusagen. Und ja, lebe noch immer hier. Die Promotion ist natürlich schon lange abgeschlossen und ich bin Herausgeberin von Hagalil. Ich arbeite, also das ist mein Hauptjob sozusagen. Ich mache die Redaktion und die Herausgabe von Hagalil.com, ein jüdisches Internetmagazin. Hagalil gibt es seit 1995, also es geht fast schon auf die Anfänge des deutschen Internets zurück. Hagalil ist damals entstanden, als mein Stiefvater David Gall, in der Folge von, also nachdem Yitzhak Rabin ermordet wurde, wollte er irgendwie seiner Bestürzung Ausdruck geben und hat so eine ganz kleine Internetseite verfasst. Es war damals noch so eine AOL-Homepage mit so einer ganz schlimmen Adresse. AOL-Homepages 247, was weiß ich. Hat einfach so eine kleine Erinnerungsseite gemacht an Rabin. Und da kam ziemlich schnell sehr viel Zuspruch. So, ja, von überall her. So, wow, eine Seite von deutschen Juden, toll, mehr von euch und so weiter. Also viel aus den USA, auch aus Israel, natürlich auch aus Deutschland. Und so hat das angefangen, dass David damals dann immer mehr so kleine Nachrichten eingestellt hat. Und ja, so wurde Hagalil gegründet und ist dann immer größer und immer größer geworden. Hat dann ja diese Adresse bekommen, Hagalil.com, was damals vielleicht auch nicht so ungefähr unbedingt eine gute Wahl war. Ist jetzt vielleicht gar nicht so eine eingängige Adresse, aber ja, der David war immer sehr gerne im Galil und das hat sich dann für ihn irgendwie als Adresse, das war für ihn ein guter Name. Ja, und David ist leider vor jetzt schon 6 Jahren verstorben an einer Krebserkrankung. Es war sehr plötzlich dann und wir haben auch nicht wirklich ja so darüber gesprochen, wie es eigentlich weitergeht. Aber also, dass es weitergehen soll, das war schon klar. Und ja, ich habe versuche seitdem in seine sehr großen Fußstapfen zu treten, was nicht immer einfach ist, aber ich versuche Hagalil in seinem Sinne weiterzuführen.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin Elia. Ich bin vor gut 10 Jahren zusammen mit meiner Frau Jenny nach Israel eingewandert und arbeite im Hightech-Bereich, das heißt in dem Bereich, der ja einer der exportstärksten Bereiche Israels ist. Und nebenbei bin ich auch in Social Media aktiv. Jenny und ich betreiben ein schönes Blog, das ihr gerne euch mal angucken dürft. Das heißt Die 13 Blumen. Und man findet mich auf Twitter, man findet mich nicht auf Facebook und im Buchladen, weil ich habe mein Buch geschrieben. Das heißt, wie werde ich Jude und wenn ja, warum? Etwas humoristisch, aber trotzdem sachlich. Und das bin ich.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jenny Havemann, bin vor 10 Jahren nach Israel ausgewandert, aus Hamburg, zusammen mit meinem Mann. Wir leben in der Nähe von Tel Aviv, haben 3 Kinder und in Israel mache ich relativ viele Sachen, beziehungsweise ja in Israel und in Deutschland. Ich habe ein Bildungszentrum für deutschsprachige Kinder in Tel Aviv vor 4 Jahren aufgebaut. Meine Firma verbindet Unternehmen aus Deutschland und der Schweiz mit israelischen Startups und israelischen Innovationen. Ich gebe außerdem Vorträge in Deutschland und jetzt eben auch online zu Themen aus Israel, also zum Beispiel israelische Politik, aber eben auch israelische Startups, Feminismus und andere auch zum Thema Hate Speech, Antisemitismus und Fake News. Ich habe dieses Jahr zusammen mit Susanne Glas, das ist die ARD-Chefin in Israel, ein Mediengipfel, einen europäisch-israelischen Mediengipfel auf die Beine gestellt, der leider wegen Corona verschoben werden musste. Wir werden dieses Jahr online stattfinden lassen und eben nächstes Jahr dann offline. Und ich blogge auch sehr viel und man findet mich eben auf unserem gemeinsamen Blog mit meinem Mann, die 13 Blumen. Ich bin aber auch aktiv auf Instagram, auf Twitter und auf LinkedIn und auch auf YouTube. Und genau, das ist so eine bunte Mischung, die ich mache. Ich schreibe jetzt seit 2 Monaten eine Kolumne für ein jüdisches Online-Magazin, Ra'avi heißt das. Ja, das bin ich.
Oliver Frankovic berichtet aus Israel über seine Facebook-Seite und über seinen Blog, der Kichererbsen-Blog. Ich weiß gar nicht, was ich besser finde von Oliver, die Fußballberichte aus Israel, die großartig sind, die kleinen Berichte über Alltagsdinge, die oft ganz unspektakulär daherkommen und politisch gar nicht ausdeuten. Im Augenblick macht er großartige Berichte über die Corona-Situation oder sein politisches Aufklären über bestimmte Vorgänge im Land Israel. Aber Oliver, vielleicht erzählst du mal selber, wo die Hörerinnen und Hörer dich so finden können und was sie lesen können.
Shalom, danke für die Einladung zum Interview. Zur Frage, ich teile mich vor allem über meinen Blog mit, in den letzten 2 Jahren aber vermehrt auch auf Facebook. Ich bin Pflegehelfer in einem israelischen Elternheim, einem Heim der Vereinigung der Israelis mitteleuropäischer Herkunft, ein Heim, das für Juden gegründet wurde, die in den 1930er Jahren von Deutschland nach damals Palästina ausgewandert sind und hier zu Mitbegründern vom Staat Israel wurden. Diese Leute, die heute sehr alt sind, haben sich hier im Heim eingemietet, dem Heim ist eine Pflegestation angeschlossen. So, für den Fall, dass die Menschen pflegebedürftig werden, auf der Pflegestation arbeite ich als Pflegehelfer. Ich habe bei der Arbeit sehr viele Bewohner im Gespräch besser kennengelernt, ihre Lebensgeschichten kennengelernt und habe angefangen, mir Notizen zu machen, Geschichten aufzuschreiben, im Einverständnis mit den Bewohnern zu veröffentlichen. Und habe darüber hinaus dann angefangen, Texte zu schreiben, die sich überhaupt mit dem Thema der deutschen Juden, die in den 1930er Jahren nach Palästina geflüchtet sind, befassen, den sogenannten Yekis. Aufgrund von demografischem Wandel musste sich das Heim vor einigen Jahren auch anderen Einwanderergruppen öffnen, vor allem Juden aus Osteuropa, wovon die meisten nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen sind und die meisten von denen sind Überlebende des Holocausts, die Judenverfolgung und Vernichtung miterlebt haben. Und auch von diesen Menschen habe ich viele porträtiert und bin dadurch auch an ein zweites Thema gekommen, das mich sehr interessiert und über das ich schreibe, über Holocaust und Widerstand. Ich habe dann auch vor ein paar Jahren eine zweite Arbeit angefangen an der Wiener Library. Das ist das größte Holocaust-Archiv der Welt. Außerdem habe ich zu weiteren Themen geschrieben, die mich interessieren, zu denen ich recherchiert habe und bei denen ich mir anmaß zu sagen, dass ich einen relativ exklusiven Einblick habe, weil ich eben hier schon 13 Jahre im Land lebe. Das eine ist die multikulturelle israelische Gesellschaft, das Zusammenleben von Einwanderern aus verschiedensten Ländern aus verschiedensten Gegenden der Welt und auch zu anderen kulturellen Themen, ein Revival der jiddischen Sprache, also Themen, die viel mit Identität zu tun haben. Seit meine Texte zunehmend veröffentlicht werden in Zeitungen und Zeitschriften, ist meine Aktivität auf dem Blog zurückgegangen. Dafür habe ich mich in den letzten Monaten Facebook immer mehr zugewandt. Und da geht es mir bei meinen Posts vor allem darum, Eindrücke aus dem israelischen Alltag zu geben. Ein bisschen zu beschreiben, wie das Leben hier ist. Auch abseits von der Politik. Die Leute hier sind nicht besonders politisch. Im Großen und Ganzen, der Eindruck entsteht immer in der Berichterstattung über Israel. Aber auch, um hier ein bisschen Gegengewicht zu setzen. Einfach mich mitzuteilen, was einem hier auch durch den Kopf geht, was oft gar nichts mit Politik zu tun hat. Bei meiner Corona-Berichterstattung, die in letzter Zeit großen Raum einnimmt auf meiner Facebook-Seite. Das war zunächst gar nicht als große Berichterstattung gedacht, sondern mehr als eine Art Tagebuchnotizen für mich selber. Also ich habe die alle während der Arbeit geschrieben und schnell runtergeschrieben und habe dann die Rückmeldung bekommen von Leuten, dass es sehr interessant ist. Und habe dann weitergemacht und das sind inzwischen, glaube ich, 20 oder mehr bisschen Corona aus Israel-Posts. Und ich habe jetzt auch schon welche zusammengefasst in Artikel. Und was ich glaube, was dahinter steckt, dass die Leute, die so gern lesen, ist, dass es tatsächlich Eindrücke aus erster Hand sind, die eben nicht gefärbt sind, entweder durch eine Ablehnung von Israel, die sich dann in jeder Berichterstattung niederschlägt, auch in der über Corona. Und auf der anderen Seite aber bin ich auch kein Bibi-Cheerleader, die große Teile der Israel-Solidarität, deren Sprechen über Israel auch stets eingefärbt ist durch ihre Meinung. Da kommt sehr viel Meinung immer auch auf sehr wenig Wissen. Hier mein Corona-Tagebuch, einfach Eindrücke aus dem Land, wie sie mir durch den Kopf gehen. Ich bin links und ich bin pro-zionistisch. Das Ganze hat mir in der Vergangenheit bei Linken oft Ärger eingebracht. Also meine pro-zionistische Positionierung hat mir von Linken Ärger eingebracht. Und in letzter Zeit bringt es mir Ärger ein in der Israel-Solidarität, links zu sein. Also weite Teile der Israel-Solidarität in Deutschland setzen ja Solidarität mit Israel gleich mit Solidarität mit der rechten israelischen politischen Lager und diese Leute irgendwie glauben, linke israelische Positionen, also linkszionistische Positionen irgendwie delegitimieren zu müssen, angefangen bei der Befürwortung von einer Zwei-Staaten-Lösung, auch wenn diese aus einer originär-zionistischen Argumentation herauskommt. Man möchte nicht riskieren, dass dieser Staat irgendwann eine arabische Mehrheit hat. Nein, für viele Leute in der deutschen Israel-Solidarität bedeutet heute eine Zwei-Staaten-Lösung zu befürworten, antizionistisch zu sein. Und also an persönlichen Anfeindungen fehlt es mir in die Richtung nicht, aber wie gesagt, ich bin ein Linker und es gibt vieles, was mich hier im Land stört, in einem Land, in dem die Rechten die Mehrheit haben. Und seit einigen Jahren ganz krass gegen Linke ins Feld ziehen. Also was man gerade auch sonst überall auf der Welt beobachten kann, ist ja schon länger im Gang. Ich wurde auch schon von Vorträgen ausgeladen, also eingeladen und dann wieder ausgeladen mit der Begründung, dass ich mich zu weit links positioniere.
Ihr alle seid ja aus der Diaspora gekommen, das heißt, ihr habt Aliyah gemacht. Hat sich in den Jahren, in denen ihr in Israel lebt, eure Haltung zum Leben in der Galut, also in der Diaspora, verändert? Und die zweite Frage, die sich dann stellt, ist, wann immer ich zum Beispiel im Ausland auf Israelis treffe und die irgendwann merken, dass man sich mit denen verständigen kann, weil sie merken, dass man ein wenig Hebräisch spricht und sich mit ihnen austauschen kann, fragen sie sehr häufig, warum lebst du nicht in Israel? Wie ist eure Haltung dazu? Ja. Sollen wir alle Aliyah machen oder sollen
ja,
wir bleiben?
Ja, das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzen jetzt. Also auf der einen Seite verfolge ich natürlich sehr genau und soweit es mir möglich ist von hier aus, was in den Gemeinden in Deutschland los ist. Kenne es jetzt vor allem natürlich aus München, wo meine Mama auch im Vorstand der liberalen Gemeinde Bet Shalom ist. Aber auch sonst natürlich versuche ich so gut ich kann, Dinge zu verfolgen. Aber natürlich verändert sich der Blickwinkel, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es lässt sich gar nicht vermeiden. Also viele Diskussionen erscheinen von hier, ja, haben halt einfach einen völlig anderen Gesichtspunkt bekommen. Und ja, oder haben für mich auch in dem Sinne keine Bedeutung mehr, außer dass ich ihnen natürlich Platz geben möchte, auch auf Hagalil, aber das Leben hier hat doch, ja, bringt doch ganz andere Aspekte mit sich. Also ganz konkret jetzt zum Beispiel, wenn man Diskussionen, die in Deutschland geführt werden, zum Beispiel jetzt eben über die Preisverleihung an Mbebe, was jetzt war, das ist interessant, wenn man dann mit Israelis darüber spricht, weil sie ja wirklich oft überhaupt nicht verstehen. Das ist sozusagen den Hintergrund und nicht verstehen können, was dann in Deutschland so dramatische Diskussionen auslöst. Ja, und dann ist irgendwie so diese seltsame Situation, dass man dann, dann muss man auf einmal irgendwie die deutsche Sicht verteidigen. In Deutschland muss ich auf die israelische Sicht verteidigen und in Israel muss ich dann auf einmal die deutsche Sicht verteidigen. Das ist irgendwie ganz spannend. Ich denke, das ist auch ein bisschen ein Problem, dass ganz oft israelische Intellektuelle, israelische Journalisten, Historiker, die nicht genug sich mit den deutschen Debatten auskennen, zu Wort melden und dann nicht verstehen können, was da auf sie zukommt an Reaktionen, weil ihnen eben die Dimensionen der deutschen Gegenwart in Bezug auf Judentum und Diskussionen über Judentum, Israel, Antisemitismus nicht so ganz klar sind. Ja, also es ist natürlich eine Bereicherung, wenn man beide wenn man beide Welten kennt und wenn man nicht nur sozusagen Israel von kurzen Besuchen kennenlernt, sondern wenn man halt, ja, wie die anderen Gäste ja auch hier lebt, seinen Alltag lebt, seine Kinder großzieht und so weiter. Das auf jeden Fall.
Ob sich meine Sicht auf das Leben in der Diaspora geändert hat. Also, als ich in Deutschland lebte, fand ich es immer extrem nervig, wenn Israelis gesagt haben, dass alle nach Israel auswandern müssen. Das hat sich tatsächlich nicht geändert. Ich finde, jede und jeder soll dort leben, wo sie oder er sich glücklich fühlen und glücklich sind und eben auch seine oder ihre Chancen sehen, beruflich wie privat. Also zum Beispiel sehe ich in Israel einige Deutsche und Schweizer, die nach Israel auswandern, um zum Beispiel hier einen Partner, also Juden aus Deutschland und der Schweiz, um hier einen Partner oder Partnerin zu finden, weil es eben hier natürlich viel mehr Auswahl gibt als in Deutschland oder in der Schweiz. Was sich nicht geändert hat, ist die Sorge um den steigenden Antisemitismus in der Diaspora, also vor allem eben in Europa und in Deutschland. Das hatte ich damals in der Das habe ich immer noch. Auch in Deutschland habe ich mich ja als ich in Deutschland gelebt habe, mich sehr stark gegen Antisemitismus auch engagiert und tue es eben immer noch. Das hat sich nicht geändert. Nur, ja, auch nicht nur, weil Deutschland auch meine Heimat ist, sondern auch, weil unsere Familie und unsere Freunde dort leben, macht mir das eben immer noch Sorgen. Ja, was sich durchaus geändert hat, ist, dass ich jetzt zu schätzen weiß, auch was es bedeutet, in Israel zu leben. Also, dass wir uns eben für das Jüdischsein nicht rechtfertigen müssen, für das Koscherhalten, dass unsere Kinder absolut selbstverständlich auch in jüdischer Tradition und ohne Antisemitismus aufwachsen können. Und ja, wobei wir unseren Kindern durchaus erzählen, dass es Menschen gibt, die Juden hassen, aber selbst erleben sie es eben nicht. Wofür ich mich allerdings in Israel durchaus rechtfertigen muss, ist interessanterweise, dass viele Israelis fragen, warum wir eigentlich aus so einem tollen Land wie Deutschland überhaupt nach Israel gekommen sind.
Israel ist die Heimat für alle Juden. Das ist das Selbstverständnis dieses Landes. Und natürlich sollte es für jeden Juden zumindest ja im Hinterkopf eine Option sein, nach Israel einzuwandern. Weil hier sind wir zu Hause. Hier können wir Jude sein und hier müssen wir uns nicht dafür entschuldigen und haben einen Alltag, wie ein Jude ihn haben sollte. Und zwar unabhängig davon, wie religiös man ist. Man kann als orthodoxer Jude hier leben, man kann als Liberaler, als Homosexueller, als jede Art von Jüdisch sein, die man möchte, und ist hier zu Hause. Und das, finde ich, ist schon sehr wichtig. Insofern, ja, ich finde schon, die Juden sollten nach Israel einwandern. Auf der anderen Seite, was würde das bedeuten für die ganzen jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt? Und das ist eben die zweite Seite der Medaille. Das jüdische Leben in Hamburg, wenn das ausstirbt, wenn noch mehr Leute wie wir Hamburg verlassen, wer macht dann den Gottesdienst? Wer sorgt dafür, dass jüdisches Leben existiert? Insofern hat das natürlich auch, ist es auch so eine Art Kapitulation, wenn man sagt, alle Juden müssen nach Israel, weil dann gibt man unglaublich lange Geschichte, die ja versucht wurde auszulöschen, einfach so auf. Und das kann natürlich auch in keinermanns Interesse sein und auch nicht in meinem. Insofern, ich habe eine deutlich differenziertere Sicht auf das ganze Thema, als ich hatte, bevor ich selber Aliyah gemacht habe. Damals war für mich das ja auch so ein Traum, der Wirklichkeit werden sollte, von dem ich überhaupt nicht so genau wusste, was er denn bedeutet. Und jetzt, wo ich hier bin, freue ich mich, dass ich es gemacht habe. Ich freue mich, dass meine Kinder hier aufwachsen können. Aber ich kann natürlich gut verstehen, wenn Leute ihren Lebensmittelpunkt woanders wählen. Aber trotzdem sollte niemand vergessen, dass unsere Heimat Israel ist und dass in Israel ein Jude sein kann. Und wenn man das nicht mehr dort sein kann, wo man jetzt ist, dann kann man immer hierher kommen.
Nein, das würde ich nicht machen. Aber das liegt einfach auch daran, dass ich allgemein nicht so gern Leuten sage, was sie zu tun haben und welche Meinung sie haben sollten und so weiter. Das ist nicht so mein Stil. Also ich habe eigentlich nie das Bedürfnis, also ich bin nicht wirklich aus zionistischen Gründen hergekommen. Ich habe nicht wirklich mich hier in Israel leben sehen, einen israelischen Mann heiraten und so. Das war alles, als ich dann Aliyah gemacht habe, war ich wahrscheinlich selbst am meisten erstaunt darüber. Es gibt sehr viele gute Gründe, nicht in Israel zu leben. Und auch ich habe natürlich immer wieder Momente, wo ich Sehnsucht habe nach dort, wo ich aufgewachsen bin, also nach Bayern und neben meiner Familie, die alle noch dort leben, also meine Mutter, mein Vater, Tante und so weiter und sehr vielen Freunden, die ich noch immer habe. Es ist vor allem auch die Landschaft, die ich sehr vermisse. Jetzt gerade, wir können jetzt nicht diesen Sommer, normalerweise verbringen wir den Sommer in Bayern, das geht jetzt nicht diesen Sommer wegen Corona und das fällt mir sehr schwer, dass ich hier mir überlege, wie ich die Zeit verbringe. Mir fehlt der Wald und der See und der Berg und alles das. Aber das sind alles äußerliche Sachen, über die man hinwegkommen kann. Und Tatsächlich muss ich sagen, dass ich wirklich sehr, sehr froh bin, dass meine Kinder hier aufwachsen. Ich habe gemerkt, seit die Kinder im Kindergarten und vor allem dann in die Schule gekommen sind, war es für mich, hat sich die Lage gewandelt. Bis dahin habe ich mir immer vorstellen können, dass wir auch irgendwo anders leben, in Deutschland, in Europa oder wo auch immer. Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Einfach weil sie eine jüdische Identität bekommen, die säkular ist, ohne großes Zutun in dem Sinne. Und das ist sehr schön zu sehen. Sehr schön zu sehen, was sie da für ein Selbstbewusstsein haben und wie sie das empfinden. Das finde ich toll. Das ist, wenn mich jetzt jemand fragen würde, dann würde ich das alles erklären. Aber ich würde nicht sagen, du musst unbedingt nach Israel kommen. Nee, das würde ich nicht.
Werden wir jetzt richtig politisch? Fragen wir nach der Annexion. Vielleicht könnt ihr kurz eure Haltung dazu schildern oder schildern, wie ihr das in eurem Umfeld erlebt.
Mitte Juni hat Kanal 2 ist der populärste israelische Fernsehsender, eine Umfrage in Auftrag gegeben. Gefragt wurde, was die Israelis am meisten bewegt. Und bei der Umfrage haben 4% gesagt, die Annexion. Das war zu einer Zeit, als erste Befürchtungen wach wurden, die steigenden Infektionszahlen könnten zu einer zweiten Welle werden. Und entsprechend haben 14% angegeben, der Kampf gegen Corona. Die absolute Mehrheit, 69%, hat die Wirtschaftskrise genannt. Als noch die Befürchtung im Raum stand, es könnte eine zweite Welle sein, inzwischen ist es eine Gewissheit, wir haben eine zweite Welle, wir haben die Infektionszahlen, die auf den Rekord bedeuten. Die Neuinfektionen pro Tag liegen weit über dem Höhepunkt der ersten Welle. Und wenn man die Umfrage heute machen würde, ich vermute, es würden auf jeden Fall nicht mehr als 4% die Annexion nennen als Thema, das ihnen am wichtigsten ist. Und ich weiß jetzt nicht, wo die 4% Israelis, denen die Annexion ein wichtiges Thema ist, wohnen. Vermutlich zum größten Teil in Siedlungen. Hier im Zentrum vom Land, wo ich lebe, leben sie auf jeden Fall nicht. Ich bekomme die Diskussion um die Annexion auf Facebook mit. Deutsche Israel-Solidarität verteidigt sie ganz obsessiv. Wenn ich Facebook zumache, mich mit meinen israelischen Freunden unterhalte, kommt das Thema nicht auf. Das interessiert in meinem Umfeld keinen Mensch. Ich war in den 13 Jahren, die ich hier lebe, ich war mal in Maale Adumim, ich war zweimal in Ariel, einmal zu einer Feier, Stationsschwester, damals habe ich noch im Ruth gearbeitet, hat in Ariel gewohnt und sie sich eingeladen zum Grillen. Das zweite Mal war zum Fußballspiel. Da bin ich, wie immer, wenn ich zu Fußballspielen gehe, schon früher hingefahren, habe mir die Stadt angeschaut. Super langweilig, eine der langweiligsten Städte, wo ich je war. Und ich würde jetzt so nicht nochmal hingehen. Vielleicht nochmal, wenn ein Spiel ist. Das Spiel war ganz cool. Und ja, Ariel ist selbst das Gebiet. Ariel wird, wenn die Annexion kommt, israelisches Gebiet sein, wie auch immer. Das ist wirklich nichts, was irgendwas mit meinem Leben zu tun hat, mit meinem Alltag zu tun hat. Abgesehen natürlich von den Kosten, die das mit sich bringen wird, eine Änderung von dem Status herbeizuführen. Aber mir ist ganz schwer vorstellbar, dass sich hier im Zentrum vom Land Leute abends in einer Bar beim Bier irgendwie über die Annexion streiten oder dass es jemals als Thema aufkommen wird, wenn ich mit meinen Nachbarn zusammensitze oder mit meinen Kollegen. Wir haben hier ein tödliches Virus, das rumgeht, von dem man geglaubt hätte, man hätte es in den Griff bekommen und dessen Ausbreitung gerade irgendwie jeder Kontrolle entgleitet. Es ist wirklich ein wirkliches Problem, das man hat. Dann verbunden auch mit den
mit den unglaublich hohen Arbeitslosenzahlen. Mehr als jeder fünfte Israeli ist ohne Arbeit. Vor Corona war es jeder 25. Das ist von 4% auf über 20% gestiegen, die Arbeitslosenquote. Und bei dem Sozialsystem hier bedeutet das, dass die Leute existenzielle Ängste haben. Es gibt Familien, die berichten, dass sie nicht mehr genügend Geld haben für Nahrungsmittel. Ob jetzt die Souveränität auf Ariel und Male Adumim ausgeweitet wird oder wie auch immer sonst die Annexion gerade umschrieben wird, um nicht als Annexion benannt zu werden, ist wirklich im Vergleich dazu von gerade mal vielleicht symbolischer Größe. Geboren wurde die Idee im Wahlkampf, adressiert war sie in Israel an die rechten Wähler, an diejenigen, die zwischen Likud und der Siedlerpartei sich unsicher waren. In Amerika adressiert natürlich an die Evangelikalen. Es ist interessanterweise aber so, dass in Israel, also die hartgesottenen Bibi-Fans, die stehen natürlich dahinter, die stehen hinter allem, was Bibi sagt und macht. Allerdings am rechten Rand, an denen die Annexionspläne adressiert waren, regt sich interessanterweise Widerstand. Warum? Der Plan basiert auf der Idee einer Zwei-Staaten-Lösung. Genau das also, was die israelische Rechte immer von sich gewiesen hat. Interessant war schon bei der Vorstellung von dem Plan, dass Trump von dem palästinensischen Staat gesprochen hat, der geschaffen werden soll. Bibi allerdings diesen Begriff nicht in den Mund genommen hat, umschifft hat und bis heute umschifft. Er spricht nicht aus, dass der Plan die Idee von einer Zwei-Staaten-Lösung umsetzt, und er spricht palästinensischer Staat nicht aus. Aber genau das ist die Essenz von diesem Plan. Auf dem heute von Israel besetzten Gebiet der Westbank soll palästinensischer Staat entstehen, auf 70% der Fläche dort. Die übrigen 30% sollen von Israel annektiert werden, also zu israelischem Staatsgebiet werden. Nun sind die rechten Siedler nicht gegen die Annexion von diesen 30%, die sind gegen die Schaffung von dem palästinensischen Staat, denn obwohl es Bibi nicht ausspricht, ist das der Hauptbestandteil von diesem Trump-Friedensplan. Sie sind also nicht gegen die Annexion, sie sind gegen die Annexion im Rahmen von diesem Friedensplan. Bei den Linksliberalen auf der anderen Seite stößt der Plan nicht auf grundsätzliche Ablehnung, weil die Idee von einer Zwei-Staaten-Lösung eben für linke, linksliberale Israelis die einzige Möglichkeit ist, wie sich ein jüdischer und demokratischer Staat erhalten kann. Dass diese Städte, Male Adumim und Ariel und auch der Siedlungsblock Gush Etzion, bei jedem denkbaren Abkommen, bei jeder denkbaren Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung bei Israel bleiben, ist auch völlig klar. Wie gesagt, linksliberale Israelis haben an dem Plan im Grunde nichts auszusetzen. Was aber viele linke, linkszionistische und liberale Israelis stört, ist die Art der Umsetzung. Also diese Idee, ohne Absprache mit den Palästinensern, Gebiet zunächst zu annektieren und die Schaffung von einem palästinensischen Staat, der in diesem Friedensplan vorgesehen ist, unter den Tisch fallen zu lassen, das alles genügt nicht den moralischen Standards, die man hier an sein Land anlegt, also den Linke und Linksliberale hier an ihr Land anlegen. Jetzt wissen wir ja von dank großen Teilen der deutschen Israel-Solidarität, die nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass die Palästinenser in der Vergangenheit sehr viele Angebote, die ihnen gemacht wurden, abgelehnt haben. 2000 hat Barak den Palästinensern einen Staat angeboten und die Palästinenser haben abgelehnt. 2008 hat Olmert ein weitreichendes Angebot gemacht, das die Palästinenser abgelehnt haben. Es wären noch viele weitere Beispiele zuzufügen. Das alles rechtfertigt es in den Augen von linken und linksliberalen Israelis nicht, jetzt hinzugehen und einen überhaupt nicht mit den Palästinensern abgestimmten Friedensplan umzusetzen, in der Art auch noch umzusetzen, dass man zuallererst mal sich den Part mit den Annexionen herausgreift und Gebiet annektiert.
Die Annexionspläne von Netanyahu sind in meiner Community, also die Leute, mit denen ich mich hier so unterhalte, aus der Synagoge, von der Arbeit, sind irgendwie gar kein Thema. Also das ist wirklich etwas, was kaum besprochen wird. Und ich selber habe mich auch nicht so wahnsinnig viel damit beschäftigt. Es ist eigentlich viel interessanter, was da für Reaktionen drauf kommen, als die Annexionspläne selbst. Also Reaktionen aus Deutschland und der Welt zum Beispiel. Und was sie bedeuten werden, ja, also es soll Teile des Jordanteils annektiert werden, was dafür sorgen würde, dass wir eine definierte Grenze haben mit Jordanien, was vielleicht gar nicht so schlecht ist für die Normalisierung der Beziehung zwischen den beiden Ländern. Und so wie ich das mitbekommen habe, hätte das für die Menschen, die dort leben, entweder gar keine Auswirkungen oder eher die Auswirkung, dass sie eben endlich einen israelischen Pass hätten und eben auch, ja, israelische Bürgerrechte hätten und nicht eben unter der Rechtsprechung der palästinensischen Autonomiebehörde sitzen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass es mehr Symbolpolitik ist und dass es auch deswegen aus israelischer Sicht, also von meinen Leuten, mit denen ich mich so unterhalte, die sonst eigentlich sehr politisch interessiert und zu einem eine Meinung haben, nicht so wirklich diskutiert wird, weil es eigentlich am Status quo gar nicht wirklich etwas ändert. Also es geht da um Gebiete, die Israel sowieso schon unter Kontrolle hat militärisch und wo nicht so viele Leute leben und die also weder unseren Machtbereich vergrößern würden durch eine Annexion noch sonst irgendwelche großartigen Verschiebungen produzieren würden. Das heißt, die Symbolpolitik ist nicht für uns Israelis gedacht, sondern eher so als Außenwirkung. Israel ist stark und Israel kann annektieren, wenn sie wollen. Beflügelt vielleicht durch die Annexion der Golanhöhen, die jetzt durch die Amerikaner nach mehreren Jahrzehnten anerkannt worden ist. Wenn das gemacht wird, ob das Bestand hat, weiß ich nicht. Könnte sein, dass das sozusagen als Faustpfand benutzt wird, um in Friedensverhandlungen einfach wieder besser dazustehen, dass man sagt, okay, wir nehmen die Annexion zurück, wenn ihr dafür XYZ macht. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt, was daraus wird.
Ja, zu den Hintergründen der Annexion kann ich zum einen sagen, dass man auch auf die Terminologie achten muss. Also zum Beispiel wird meistens als Annexion von den Gegnern der Annexion genannt und von den Befürwortern der Annexion wird das eher Souveränität der Westbank genannt. Naja, was soll annektiert werden? Also der Plan im Moment der israelischen Regierung ist das Jordan Valley zu annektieren. Das sind etwa 30% des Westjordanlands. Und es war so, dass Netanyahu bei den Wahlen im letzten Jahr, wir hatten ja 3 Wahlen letztes Jahr, weil keine Koalition zustande kam, er wollte eben irgendwann seine rechten Wähler an sich binden, weil ihm natürlich auch eine Wahlniederlage gegen Gantz, gegen Benny Gantz drohte. Damals war der Hype um Benny Gantz sehr groß und da hat eben Netanyahu die Annexion ins Spiel gebracht. Als dann Netanyahu und Gantz eine Koalition nach der dritten Wahl beschlossen haben, hat Netanyahu die Annexion in den Koalitionsplan reingeschrieben. Also die Koalitionspartner haben eben seinen Annexionsplänen zugestimmt. Und ja, er möchte natürlich sein Versprechen, das er seine rechten Wähler eben gegeben hat, halten. Und bei den Likud-Wählern ist es interessant, dass mittlerweile in etwa 50% der Likud-Wähler, also der Partei von Netanyahu, eben für die Annexion sind. Und dann kam, nachdem Netanyahu das die Annexion wieder ins Spiel gebracht hat, kam ja auch der Plan von Donald Trump. Und auf den lange gewartet wurde. Der Plan beinhaltete allerdings, dass ein palästinensischer Staat geschaffen werden soll und dass ein Teil der Westbank annektiert werden kann. Also Trump hat quasi zugestimmt, dass Teile der Westbank annektiert werden. Allerdings im Gegenzug muss den Palästinensern ein Staat ermöglicht werden. Gab noch viele weitere Punkte. Netanyahu hat allerdings ohne den Verhandlungen zu diesem Plan, ohne die Verhandlungen abzuwarten, hat angekündigt, eben, dass am 1. Juli 2020 die Teilannexion vollzogen wird. Alle haben sehr gespannt auf dieses Datum gewartet. Benny Gantz, der jetzt ja Verteidigungsminister ist und nach 18 Monaten dann der Premierminister wird, will die Annexion unterstützen. Allerdings hat er auch schon vor dem 1. Juli gesagt, dass er dem nur zustimmt, wenn eben auch die USA und die arabischen Staaten das auch unterstützen. Genau. Ja, seit Jahren wurde eigentlich nicht über den palästinensischen Staat gesprochen. Es gab auch keine Verhandlungen viele Jahre. Und die Siedler machen eben Druck, immer mehr Druck, dass solange Trump eben Präsident ist, dass der ja die Teilannexion unterstützt, dass eben diese Pläne umgesetzt werden. Was man bedenken muss, dass natürlich auch andere Länder ja nicht unwichtig sind bei dem Hintergrund der Annexion. Also Jordanien zum Beispiel hat gewarnt, dass es den Friedensvertrag überdenkt mit Israel. Ich halte das eher für unwahrscheinlich, aber weil Jordanien auch viele andere Kooperation mit Israel hat, zum Beispiel mit dem Wasserplan und so weiter. Aber man merkt eben, dass verschiedene Länder versuchen, eben Druck auszuüben. Natürlich hat auch Europa Druck ausgeübt und Europa hat allerdings, muss man dazu sagen, sozusagen als Hintergrund der Annexion, dass Europa seine Rolle als Mediator in dieser Situation verspielt hat. Also vor allem Israel nimmt Europa nicht mehr ernst genug wahr oder nicht mehr ernst genug in diesen Verhandlungen. Nichtsdestotrotz sind die Beziehungen zu Europa natürlich sehr wichtig für Israel, auch weil, klar geschichtlich, aber auch weil da auch viele Kooperationen damit drin hängen. Ja, für die palästinensische Autonomiebehörde ist das so, dass die eigentlich weder natürlich eine Annexion wollen, klar, noch wollen sie aber wirklich eine Verhandlung um Zwei-Staaten-Lösung. Also für die PA ist die jetzige Situation eigentlich eine ziemlich gute Situation, weil sie Geld aus dem Ausland bekommen und nicht wirklich viel dafür tun müssen. Als dann allerdings der 1. Juli jetzt kam, ist nichts passiert. Man wusste auch nicht genau, was eigentlich passieren sollte. Und weil auch der Druck aus dem Weißen Haus und aus Europa groß war, wurde das erstmal auf Eis gelegt. Und die palästinensische Führung hat dann plötzlich doch die Bereitschaft erklärt für neue Verhandlungen, die eben seit Jahren nicht wirklich existiert. So, jetzt zu der zweiten Frage. Wie schätzen das die Israelis ein, was ich so mitbekomme? Also natürlich gerade die Annexion nicht die Priorität in Israel, denn Corona hat Israel schwer getroffen, vor allem wirtschaftlich, und sehr viele Menschen, etwa 20%, sind immer noch arbeitslos und haben natürlich existenzielle Sorgen. Aber rein politisch ist natürlich das gespalten. Es gibt viele Teile Israelis, die eben dagegen sind. Das sind klar hauptsächlich eher Israelis aus der politischen Mitte beziehungsweise Mitte links. Was sie eben kritisieren, ist, dass es, wenn es zu dieser Teilelektion kommt, wird es eben, bezweifeln sie, dass es eben Frieden bringt. Sie bezweifeln auch, dass es dadurch eine Möglichkeit gibt, dass ein palästinensischer Staat überhaupt geschaffen werden kann. Also das erschwert diese Gründung des Staates. Und auch die Sicherheitslage der Soldaten und der Siedler ist dann natürlich nicht gut. Wenn es eben eine Talinjektion gibt, dann wird es mit Sicherheit Ausschreitungen geben, Terroranschläge und so weiter und so fort. Und dadurch bringt man eben auch Israelis in Gefahr. Dann gibt es Israelis, die für die Annexion sind. Und man muss dazu sagen, auch aus dem rechten Lager, also ich sag mal Mitte rechts, auch zum Beispiel Likud-Wähler, waren ja schon sehr lange gegen die Annexion, beziehungsweise die waren für eine Zwei-Staaten-Lösung. Also die meisten Israelis waren eigentlich schon immer für eine Zwei-Staaten-Lösung. Allerdings habe ich auch privat gemerkt und eben auch aus politischen Untersuchungen sieht man, dass immer mehr aus dem von den Likud-Wählern, aber auch generell aus dem rechten politischen Lager immer mehr Menschen ja frustriert waren, dass die palästinensische Seite eben nicht die Verhandlungen befürwortet beziehungsweise irgendwie an Verhandlungen interessiert ist. Und die einfach gesagt haben, okay, das gibt keine andere Möglichkeit als die Annexion. Ja, das ist, wie gesagt, ich habe das auch in meinem Bekanntenkreis auch gemerkt, dass eben immer mehr Leute dann für die Annexion waren. Und ja, die ganz Rechten, die auch zum Teil in der Westbank leben, ja, für die ist es eigentlich auch nicht mal genug. Also die wollen... dass die gesamte Westbank annektiert wird.
Für mich ist das schon auch ein Triggerwort. Es ist einfach deswegen ein Triggerwort, weil es unsere Nachbarn triggern wird hier. Ich halte das für einen ganz, ganz, ganz schwierigen Schritt, der sicher nicht von sicherheitspolitischen Bedenken etc. Von israelischer Seite geleitet ist, sondern rein aus politischen Erwägungen. Meiner Meinung nach möchte Netanyahu einfach seine Stellung sichern, die ja innerhalb der, also die einfach am Wackeln ist, auch im rechtskonservativen Block und noch rechteren Block. Ich habe sehr große Sorgen davor, was passieren wird. Ganz konkret wird ja wahrscheinlich jetzt mal erstmal nicht passieren, also sollte es soweit kommen, es ist ja nun der 1. Juli ins Land gegangen und nichts ist passiert, sollte tatsächlich die Annexion jetzt kommen, wird sich rein faktisch ja nicht besonders viel ändern erstmal. Es ist zwar von 30% die Rede, aber es werden wahrscheinlich erstmal nur 3% sein und es hat keine wirklichen Auswirkungen in dem Sinne, sondern es bleibt ganz einfach eine Provokation und wir werden sicher die Auswirkungen davon zu spüren bekommen, vor allem die Israelis, die im Ottefasa leben, also in den südlichen Gemeinden und um den Gazastreifen werden sicherlich wieder mehr unter Raketenangriffen leiden und wir werden sicher auch wieder mehr Anschläge im Land haben. Und das ist was, wovor ich Sorge habe. Ja, und auch was es mit den Nachbarn bedeuten wird. Jetzt gibt es gerade erste Anzeichen von neuen Kooperationen von Israel mit arabischen Ländern. Was wird damit passieren? Mit Jordanien gibt es schon sehr deutliche Anzeichen darauf, dass es zu starken Verspannungen kommen wird. Das sind schon alles Sachen, die sehr beunruhigend sind.
Ja, zwei Sachen, die ich vielleicht noch loswerden wollte. Zum einen finde ich, dass die Palästinenser einen Anrecht auf einen eigenen Staat haben. Allerdings wird das nicht der Staat sein, den sie sich wünschen. Beide Seiten werden Kompromisse machen müssen. Und zum anderen finde ich die Annahme falsch, dass man sagt, dass die Siedlungen, die jüdischen Siedlungen, das Hindernis sind für den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Das halte ich für falsch. Der Hauptgrund für fehlenden Frieden ist vor allem der Terror, der von der palästinensischen Seite ausgeht. Und dieser Terror, das sind natürlich ist das eine Minderheit, die diesen Terror ausübt. Allerdings wird dieser Terror von der palästinensischen Regierung, wenn man sie so nennen kann, unterstützt. Und das ist war schon immer ein großes Problem. Und das macht es natürlich nicht einfacher, auch für Israel, die ja diese Sicherheitslage ja dann riskieren müssen, eben Verhandlungen zuzustimmen.
Oliver, weil du anfangs beschrieben hast, dass du dich politisch eher links verortest, hätte ich an dich für unsere Hörerinnen und Hörer noch eine Spezialfrage, nämlich nach der Situation der israelischen Linken. Da hat man von außen zumindest den Eindruck, es ist zu einem Niedergang gekommen. Ich meine, das betrifft viele linke politische Parteien in der gesamten westlichen Welt. Aber wie würdest du das in Bezug auf die israelische Linke beschreiben?
Das Interessante ist ja, und das als noch Nachtrag zum Frage nach der Annexion und als Übergang jetzt zu der Frage nach dem Niedergang der israelischen Linken. Abgesehen von den rechten Siedlern, die die Annexion im Rahmen von dem Friedensplan ablehnen, weil der Friedensplan eben auch die Schaffung von einem palästinensischen Staat vorsieht, ist doch sehr, sehr interessant zu beobachten, dass die Leute, die für die Annexion sind, aus dem Lager der Gegner einer Zwei-Staaten-Lösung kommen. Also das sind die Anhänger von Netanyahu, während die Gegner von der Annexion Befürworter von einer Zwei-Staaten-Lösung sind. Und das hat ganz klar damit zu tun, dass die allermeisten Leute hier, ob Anhänger oder Gegner von Netanyahu, nicht glauben, dass die Annexion tatsächlich so wie vorgesehen mit der Schaffung von einem palästinensischen Staat einhergehen wird, sondern durch ihre Vorwegnahme die Schaffung von einem palästinensischen Staat eventuell verunmöglichen wird. Befürworter und Gegner von der Annexion glauben, die Annexion wird die Palästinenser so sehr vor den Kopf stoßen, dass diese eben dann Abstand davon nehmen, auf dem für sie verbleibenden Gebiet einen Staat zu gründen. Eben auch, weil Israel die Annexion ohne jede Absprache mit ihnen durchzuziehen bereit ist. Das vorher erwähnte Angebot von Ehud Barak an die Palästinenser 2000 sah vor einen palästinensischen Staat auf 97% der Fläche der Westbank plus 3% Gebietskompensation plus Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Die Reaktion der Palästinenser war nicht, das Angebot anzunehmen und den in Oslo begonnenen Weg zur Staatlichkeit zum Abschluss zu bringen, sondern mit Terror zu antworten, mit der Intifada, die den Israelis, die Palästinenser, verleidet hat, bei 1000 israelischen Zivilisten, die dem Terror während der zweiten Intifada zum Opfer gefallen sind, sollte das nicht groß wundern. Das Problem von den Linken in Israel und auch der Grund, warum sie zunehmend in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, lässt sich an der Diskussion über die Annexionspläne ganz gut aufzeigen. Man möchte in Übereinstimmung mit den Palästinensern, in Absprache mit der palästinensischen Seite zu einer Einigung kommen, zu einem Abkommen auf Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung, kann aber nur schwerlich auf einen Gesprächspartner auf der anderen Seite verweisen. Den Linken fehlt es nicht an guten Gründen dafür, aufzuzeigen, warum nur die Zwei-Staaten-Lösung den Fortbestand von Israel als ein demokratischer und jüdischer Staat gewährleistet. Es fehlt ihnen aber an einer Idee, wie das umzusetzen ist, unter den Realitäten des Mittleren Ostens heute, wo eine Übergabe von Land zwangsläufig dazu führt, dass iranische Interessen an diesem Land geweckt werden. Dazu kam die Erfahrung mit dem Abzug aus Gaza, als die Israelis sich aus Gaza zurückgezogen haben, alle Siedlungen dort geräumt haben, hat man im Gegenzug für das Land
nicht Frieden bekommt, sondern Raketenterror und diese Überzeugung von den Linken, man könnte Land für Frieden tauschen, hat einen ganz starken Schaden genommen. Jetzt sagen die Linken aber, dass es trotzdem zu der Zwei-Staaten-Lösung keine wirkliche Alternative gibt. Eine Ein-Staaten-Lösung würde Israel von innen zerstören. Man müsste dann entweder seinen jüdischen Charakter aufgeben oder seinen demokratischen Charakter, je nachdem, wie man vorhat, mit der dann großen Minderheit der Araber umzugehen. Minderheit, die dann eventuell sogar zur Mehrheit werden kann. Also hier sagen, das ist eine ganz klar linkszionistische Argumentation. Wir müssen uns abkoppeln von den Palästinensern, um nicht zu riskieren, als Juden im Staat Israel in die Minderheit zu geraten. Die Rechten greifen diese Haltung der Linken, diese Idee der Linken mit den Palästinensern doch zu einem Ausgleich kommen zu können, seit Jahren als naiv an, als gefährlich an, als Auskauf, Verkauf israelischer Interessen an, als antizionistisch an, egal wie sehr aus dem zionistischen Beweggrund für die Zwei-Staaten-Lösung argumentiert wird, haben es die Rechten in den letzten Jahren geschafft, links fast schon zu einem Synonym für antizionistisch zu machen. Das ist vielleicht die größte Leistung von Netanyahu in seiner Regierungszeit hier, den Begriff links völlig zu degradieren, den politischen Gegner völlig zerstört zu haben. Der ganze Wahlkampf gegen Gantz sah so aus, dass Blau-Weiß als links gelabelt wurde. Blau-Weiß sich versucht hat zu wehren gegen dieses Label, darauf bestanden hat, irgendwie das Erbe von Begin anzutreten, auf keinen Fall links zu sein. Das Ganze hat in Israel natürlich knüpft an die Geschichte der Herrschaft, der sozialistischen Herrschaft seit Staatsgründung bis 1977. In diese Zeit fällt die Einwanderung aus arabischen Ländern und die Diskriminierung der Einwanderer aus arabischen Ländern, die diese Diskriminierung den Linken bis heute nicht verziehen haben und die bis heute Hass auf Linke haben, Linke nicht wählen und diesen Hass auch weitergeben an ihre Kinder. Und man kann es sehen, wenn man auflistet, in welchen Städten welche Wahlergebnisse vorliegen, dann sieht man in Städten, in denen die große Mehrheit Einwanderer aus arabischen Staaten sind und deren Nachkommen, dass die Rechten dort überproportional stark sind. In vielen Fällen hat der Likud in solchen Städten weit über 50%. Dafür, so sagen sie, muss jede Anstrengung unternommen werden, mit der palästinensischen Seite doch ins Gespräch zu kommen, in Verhandlungen zu kommen, auch wenn dies in der Vergangenheit oft genug gescheitert ist. Netanyahu gilt diesen Leuten als das Bollwerk, die starke Hand, sowohl um zu verhindern, dass die Linke zu viel zu besagen bekommt. Also da ist auch viel Paranoia dabei. Netanyahu beschreit ständig die Gefahr von den Linken, die hier schon seit Ewigkeiten quasi nichts mehr zu sagen haben. Aber da wird dann die Presse und rechtsstaatliche Institutionen werden als links gelabelt. Alles, was irgendwie Kritik hat am Ministerpräsidenten, ist dann links. Und auch die Korruptionsvorwürfe für ihn sind natürlich eine Hexenjagd, dann alles inszeniert von Linken. Und so bedient er herrlich diese anti-linken Ressentiments seiner Wählerschaft wieder und wieder und profiliert sich als so das Bollwerk gegen links und das gleiche auch gegen die Araber. Rak Netanyahu yodea letapel ba'aravim, also nur Netanyahu weiß, wie man mit den Arabern umzugehen hat. eine Diskriminierungserfahrung, die die Einwanderer aus nordafrikanischen und orientalischen Ländern hier gemacht haben, war die, dass die damals herrschenden Sozialisten ihre Bräuche und Gepflogenheiten zurückgewiesen haben und auch ihre Vorstellungen waren sehr patriarchalisch. Die Gesellschaft, aus der die Einwanderer kamen, also die jüdischen Gemeinden in Nordafrika und im Orient, waren sehr patriarchalisch organisiert. Der Vater und der Rabbi waren sehr hohe Autoritäten und diese Autoritäten wurden gebrochen. Das sind alles Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen, die diese Leute gemacht haben. Auch ihre Ausdrucksformen, ihre kulturellen Ausdrucksformen wurden zurückgewiesen, ihre Musik wurde zurückgewiesen, ihre Sprache wurde zurückgewiesen, alles wurde zurückgewiesen. Daraus entstand in Israel das, was man Kulturkampf nennt. Und hier verbindet sich eben die Diskriminierungserfahrung bzw. die Weitergabe der Diskriminierungserfahrung dieser Leute mit einer Ablehnung von Arabern, die noch aus der Zeit in der Diaspora kommt, vom Leben kommt als jüdische Minderheit in den arabischen Ländern. Das alles verschmilzt. Und dieser Kulturkampf ist heute interessanterweise zugunsten der Mizrachis, also der Einwanderer aus Nordafrika und aus dem Orient entschieden. In der Küche, in der Musik, aber überhaupt in der Alltagskultur. Und es hat in den letzten Jahren eine bewusste Besinnung auch gegeben darauf und auch ein Herkunftsstolz hat sich daraus entwickelt. Aber trotzdem gepaart ist er immer noch mit der Sorge, vor allem in der israelischen Peripherie, dass die Linken kommen und einem das alles wegnehmen.
Wir danken euch allen für eure offenen Worte. Wir hoffen, dass es den Hörerinnen und Hörern weitergeholfen hat, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und so bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden. Kommendes Jahr in Jerusalem. Bis bald.
Dann nochmal vielen Dank für die Einladung, dabei zu sein bei eurem Podcast. Und ja, liebe Grüße aus Tel Aviv und bleibt gesund alle.